Dein Buch beginnt ja quasi als Action-Thriller. Da schilderst du, wie du und deine zwei Begleiter beschossen werden, und zwar von Soldaten der Bundeswehr. Friendly Fire sozusagen. Was sollte das denn werden, wenn das fertig ist?
Ja, Friendly Fire, das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Man muss sich vorstellen, wir waren also am Morgen in Kabul aufgebrochen und ein bisschen prekär war dieser Weg über den Zalang-Pass. Und als wir dann in der Provinz Kunduz ankamen, haben wir erstmal aufgeatmet und gesagt, ja, jetzt haben wir also diesen etwas schwierigen Weg hinter uns. Wie schön, da ist hier eine Bundeswehrkolonne. Und die führt uns jetzt automatisch auch zum deutschen Feldlager. Die sind sicherlich dahin unterwegs und das haben wir auch gesehen anhand der Straßenschilder. Und wir haben auch natürlich darauf geachtet, denn unser Fahrer war ja auch ein Profi auf afghanischen Straßen erfahren, dass er diesen Sicherheitsabstand einhält. Das sind ja immer rote Schilder an jedem Fahrzeug. Und da steht dann auch drauf, Achtung, kommen Sie diesem Fahrzeug nicht näher als, glaube ich, 30 Meter zu nahe oder es wird geschossen. Gut, das stimmte alles. Und dann hält dieser Konvoi, Soldaten steigen aus, sammeln sich am Rand der Strecke. Und ohne dass irgendwas passiert, ohne Vorwarnung, kommt plötzlich diese Kugel auf uns zugerast und explodiert neben uns und brennt dann. Also ich konnte das nur dokumentieren. Ich habe das fürs Radio aufgenommen, dieses Geräusch und auch die Szene im Auto, so schnell ich das Gerät hier einschalten konnte. Und das war natürlich interessant dann. Und dann später die Kommentare zu hören im Bundeswehrlager, die waren natürlich etwas peinlich berührt. Die wussten natürlich nicht, dass da ein Journalist in diesem afghanischen Taxi saß und konnte sich das auch nicht erklären, inwieweit wir dann eine Bedrohung gewesen sein könnten, aber sagte dann, also der Presseoffizier sagte das, das ist dann unsere erste Eskalationsstufe, wir schießen mit Signalmunition zur Warnung und das nächste ist dann eben scharfe Munition, wenn wir uns bedroht fühlen.
Da zeigt sich der echte Profi in dieser Situation, das Geräusch noch aufgenommen. Ist diese Erfahrung, die ihr da gemacht habt, charakteristisch für das Verhältnis der Bundeswehrsoldaten zu den Einheimischen?
Ich glaube ja, denn man muss nur mit afghanischen Verkehrsteilnehmern sprechen, um ähnliche Dinge geschildert zu bekommen. Bloß ich habe sie offen gesagt immer als Übertreibung gewertet, als eben typisches Spediteurs- oder Taxifahrergeschimpfe. Aber wie ich dann feststellen konnte, ist wirklich was dran. Also man gerät in komische Situationen, ohne dass man sie provoziert hat, ohne dass man irgendwie jemanden bedroht hat, die Soldaten bedroht hat. Und das hat mir eigentlich die Augen geöffnet dafür, wie man sich als Afghane gegenüber diesen sehr stark sich selbst schützenden Militärkräften fühlt. Und es geht in erster Linie darum, für die Militärs sich selber zu schützen. Das ist mir immer dann auch bei Patrouillen so aufgefallen. Dieser Eigenschutz spielt die Hauptrolle und die Zivilbevölkerung, die kommt erst an zweiter oder dritter Stelle.
Vielleicht am exemplarischsten in deinem Buch für die derzeitigen Verhältnisse in Afghanistan ist der Fall des Journalistikstudenten Pervez Kambakhsh. Der soll aus dem Internet folgende Sätze heruntergeladen und verbreitet haben, Zitat, der Islam ist eine Religion gegen die Frauen. Wenn Mohammed etwas haben wollte, sang eine Sure und behauptete dann, sie käme von Allah. Alles, was ihm nicht gefiel, hat er einfach verboten. Alles, was ihm gefiel, hat er erlaubt. Das ist ein Witz. Das ist das wahre Gesicht des Islam, Allahs und Mohammeds. Zitat Ende. Pervez Kambakhsh wurde im Sinne der Anklage der Gotteslästerung vor dem Provinztribunal in Mazar-e-Sharif schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Dann kam der Fall vor das Hohe Berufungsgericht in Kabul, dessen Vorsitzender schon unter dem Taliban-Regime in Amt und Würden war, und dort wurde das Todesurteil in eine 20-jährige Haftstrafe umgewandelt. Dieser Fall hat einen Hintergrund, bleiben wir aber zunächst mal beim Vordergründigen, und da wäre zu sagen, Marc, dass deine Schilderung dieses Falles ja eigentlich gar nicht wahr sein kann, wissen wir doch ganz genau, dass die Bundeswehr und die NATO-Armeen in Afghanistan stehen, um diesem Land die Menschenrechte, wie zum Beispiel das der Meinungsfreiheit und die Frauenrechte und die Demokratie zu bringen.
Ja, das gehört zur Komplexität dieser Situation in Afghanistan. Und das ist auch das, was mich auf die Spur gebracht hat. Ich hatte eigentlich auch immer geglaubt, dass gerade in Mazar-i-Sharif Verhältnisse sind unter dem Regionalkommando der Bundeswehr, dass da doch relativ viel aufgebaut wird, dass da Modellversuche durchgeführt werden, dass da eben Strukturen des Good Governance vielleicht gefördert werden. Ich habe natürlich schon das eine oder andere kritische wahrgenommen, auch über diese Regionen in puncto Warlords. Aber dieser Fall schien mir nun ganz besonders merkwürdig zu sein, weil das ja allem widerspricht, was, wie du sagtest, die Bundesregierung sich auf die Fahnen geschrieben hatte. Es ging in Petersberg um die Demokratisierung des Landes. Es ging darum, Pressefreiheit zu unterstützen, die Frauenrechte zu unterstützen, Religionsfreiheit und so weiter. Und gerade im deutschen Regionalkommando und gerade in einem Land, das gegenüber der oder dessen Regierung gegenüber der Bevölkerung immer mit diesen Werten argumentiert hat, um die Bevölkerung vom Afghanistan-Mandat zu überzeugen, gerade in diesem Regionalkommando passiert etwas. Und was mich stutzig gemacht hat, das war die Reaktion deutscher Politiker der damaligen Regierungskoalition nach Schema F, wo dann gesagt wurde, ja, das ist eben ein islamisches Land und wir dürfen die Leute ja auch nicht überfremden mit unserer Kultur. Also das waren schon Antworten, die haben mich aufhorchen lassen. Das waren Schema-Antworten, die man in ähnlichen Fällen schon mal gehört hat und immer in anderen Recherchen, wenn es um Gotteslästerung ging, sei es nun in Pakistan oder woanders, immer war, wenn man genau hinguckte, festzustellen, dass es letztlich um ethnische oder wirtschaftliche oder politische Konflikte dabei ging. Und diese Beurteilung deutscher Politiker nach Schema F, ja, da muss man ja auch Verständnis haben, wenn die Leute ihren Islam angegriffen sehen, das schien mir so nicht glaubwürdig. Und siehe da, indem man sich dorthin begab und auch eine eigentlich ganz normale Recherche begann, das, was in jedem Land der Welt, was auch in Deutschland passieren würde, wenn man irgendjemandem was vorwerfen würde, dann würde man erstmal gucken, wo sind die Akteure, man würde erstmal mit Zeugen sprechen, man würde erstmal alle Leute befragen und dann würde man zu einem Ergebnis kommen. Genau das war da auch zu machen, ohne große Schwierigkeiten, und das Ganze hat sich aufgelöst als ein Konflikt, der politische Implikationen hatte, nämlich den Konflikt offenbar des Bruders dieses Studenten mit der Provinzregierung, die aus Warlords oder aus einem Provinzgouverneur bestand, der Warlords als Distriktchefs eingesetzt hatte, aus einer religiösen Geistlichkeit, die aus Wahhabiten bestand, die dort einen Pool gebildet haben, der auf Druck eines Religionsführers eingesetzt wurde, der wiederum ein enger Verbündeter des Präsidenten ist. Der Gouverneur hat ein politisches Interesse gehabt, dass dieser Bruder des Angeklagten aus dem Verkehr gezogen wurde, was ja mittlerweile auch gelungen ist durch den ständigen Druck. Also kurzum, das Ganze hat sich dann als eine politische Geschichte entpuppt. Und das Erstaunliche war, oder das für mich Überraschende war, dass die meisten deutschen Medien sich eben mit der Antwort Islam begnügt haben.
Genau, der Bruder. Wir sprechen über den Journalisten Yaqub Ibrahimi. Der hat recherchiert über das Treiben des Provinzgouverneurs Atta, Chef der tadschikischen Jamiat-Partei, und zwar über dessen Drogen- und Waffengeschäfte mit den Taliban, nicht wahr?
Genau, genau. Es war also eine sehr, sehr interessante Recherche. Er ist da zu einem Markt gefahren an der Grenze zu Tadschikistan und hat also beobachtet, wie Waffen aus Tadschikistan geschmuggelt worden sind in Richtung Süden und dort von den Taliban in Besitz genommen worden sind, die ihrerseits dafür Drogen bezahlt haben. Und involviert waren die Provinzbehörden, involviert war letztlich ein Strang, der zu den Provinzgouverneuren in der Region dort führen musste. Und er hat sehr stark thematisiert die Rolle der Bundeswehr. Also er hat die Bundeswehr als einer der wenigen, nicht als Freunde und Helfer beschrieben, denn die meisten Stimmen, die man nach Besuchen von Journalisten in Afghanistan von Einheimischen wahrgenommen hat, sind meistens irgendwelche Leiter von Projekten gewesen, die sich bedankt haben bei der Bundeswehr, wie gut dieses Projekt funktioniert hat und die Mädchenschule, wie schön sie aufgebaut worden ist und der Distriktchef A, dank der Bundeswehr und so weiter. Aber hier war mal die Stimme eines Afghanen, eines Repräsentanten der Zivilgesellschaft, eines Journalisten, der gesagt hat, was die Bundeswehr dort macht, das führt das Land in die Katastrophe. Das stabilisiert eine Despotie, eine Tyrannei, unter der wir ja noch in 20 Jahren leiden werden. Das sind Leute, die die Menschenrechte, gelinde gesagt, mit Füßen treten, die vergewaltigen, die morden, um ihre finanziellen Interessen zu befriedigen. Also das war ein Journalist, der sozusagen eine Gegenöffentlichkeit mal repräsentierte. Und es war interessant zu sehen, wie in der Provinz Balch die Autoritäten gegen diesen Journalisten dann aktiv geworden sind. Die Geistlichkeit, die offizielle Geistlichkeit, die Gerichtsbarkeit bis hin dann zum Nationalen Geheimdienst, dem NDS, der wie in allen Provinzen immer dem jeweiligen Provinzgouverneur untersteht.
Noch einmal, das Ganze mit dem Drogen- und Waffenhandel, es handelt sich ja um nagelneue Kalaschnikows, die da für die Taliban geliefert werden, findet unter den Augen der Bundeswehr statt.
Das findet unter den Augen der Bundeswehr statt. Die räumt das auch weitgehend ein und sagt, na klar, ist das möglich, aber wir haben gar nicht die Mittel, wir haben nicht das Mandat, auch dagegen vorzugehen. Die ziehen sich also auf dieses Mandat zurück und sagen, wir heißen ISAF, das heißt Assistance Force. Wir werden dann aktiv, wenn die afghanische Regierung uns bittet, aktiv zu werden. Wir können nur dann etwas machen, wenn wir wirklich bedroht werden. Nun könnte man ja sagen, der Waffenhandel bedroht ja letztlich auch ISAF-Truppen. Bloß da ist die Bundeswehr dann sehr pragmatisch und sagt, unsere Kräfte reichen eben einfach nicht aus, um solche Drogentransporte zu stoppen, um die Grenzen so abzusichern. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, da würden wir uns verzetteln. Die Mittel haben wir überhaupt nicht, da müssen wir völlig realistisch sein.
Neben Atta gibt es ja noch eine weitere demokratische Größe aus dem damaligen Bürgerkrieg und aus dem Kampf gegen die Sowjetunion bekannt, der usbekische General Dostum. Was treiben diese beiden demokratischen Größen außer dem Waffen- und Drogenhandel eigentlich sonst noch in der Region?
Also sie machen, zumindest bei Atta wird das so sein, sie machen viele Geschäfte. Also Atta ist offenbar durch den Drogenhandel sehr, sehr reich geworden. Er ist jetzt auch sicherlich mit vielen Grundstücksgeschäften, Spekulationen sehr, sehr gut im Geschäft. General Dostum fällt mal in Gnade, mal wieder in Ungnade in Kabul. Im Augenblick ist er wieder ein interessanter Gesprächspartner für Präsident Karzai. Er ist sicherlich auch dort mit seiner Partei, der Jonbesh-Partei, immer noch gut vertreten. Man sieht auch in den entsprechenden Provinzen, also Saripol, zum Beispiel Shibagan, sieht man immer wieder sein Foto an allen möglichen öffentlichen Plätzen. Also es ist sicherlich davon auszugehen, dass er auch Geschäfte macht und dass er seine Partei und die gesamte Provinzverwaltung kontrolliert. Das heißt also, dass die Polizeichefs dort oder die Verwaltungschefs oft Verwandte der Milizionäre sind, die von Dostum dort eingesetzt wurden.
Du schilderst in deinem Buch allerdings ja noch mehr, nämlich dass es da geht um Landraub, um die Vertreibung paschtunischer Stämme. Du schilderst, glaube ich, zwei Beispiele, dass der Nomaden Kutschi und das Beispiel der Ishakziai, wenn ich das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich furchtbar. Was geht da ab?
Also das sind Leute, Angehörige einer paschtunischen Minderheit, die im Norden lebt, die im 19. Jahrhundert dort angesiedelt worden ist. Es gab so eine Art Nationalisierungspolitik damals, die afghanischen Könige wollten Afghanistan zu einem paschtunisch geprägten Land machen. Aus der Zeit stammen diese Gemeinden und denen ging es mal besser, mal schlechter. Sie wurden eigentlich immer als Fremdkörper betrachtet. Nur als die Taliban da waren, hatten sie Oberwasser und haben sicherlich auch einige Verbrechen dort begangen oder einige Paschtunenvertreter haben sich an Verbrechen beteiligt. Aber als die Nordallianz dann das Gebiet mit Hilfe der USA zurückeroberte, ging es dann wieder andersrum. Und die Rache folgte auf dem Fuße. Es gab also Raub von Grundstücken, von Häusern. Es gab Drangsalierungen bis hin zu, jedenfalls behaupten das die politischen Repräsentanten der Paschtunen, bis hin zu gezielten Morden an paschtunischen Stammeschefs oder Angehörigen der paschtunischen Elite. Und diese beiden Beispiele betreffen halt einen Kutschi-Nomaden, der also wusste, dass ich mich dort aufhielt und der also einen langen Weg auf sich genommen hat, um davon zu erzählen, was ihm passierte. Es ging also in seinem Fall darum, dass ein Distriktkommandeur von also der Provinzregierung dort in Balch ihm Weidegründe weggenommen hat, ohne dass es irgendeine Chance hatte, dass er irgendeine Chance hatte, dass er diese Weidegründe zurückbekommen könnte. Und der Fall dieser Ishaksai Paschtun in Saripol ist noch schwerwiegender. Dort sind also offenbar Familien, viele, viele Familien seit 2002 enteignet worden, regelrecht vertrieben worden, mussten das Land verlassen, weil diese Gruppe der Unterkommandeure von General Dostum ihnen ihr Hab und Gut, ihre Ländereien weggenommen hat. Und er konnte also ganz konkrete Beispiele sagen. Er konnte Dokumente auch vorlegen von Gerichtsverfahren, die er angestrengt hatte, sogar Gerichtsverfahren, die zu seinen Gunsten dann entschieden worden sind. Das war also der Repräsentant dieses großen Ishaksai-Stammes, mit dem ich gesprochen habe. Nur es folgte nichts darauf. Die alten Polizeichefs blieben immer noch im Amt. Die Leute, die sich das angeeignet hatten, wurden nicht belangt. Und er gehört zu einer Gruppe, die noch aushält, aber viele seiner Verwandten mussten jetzt einfach weg, mussten teilweise nach Pakistan oder sind auch in den afghanischen Süden abgewandert.
Der Marburger Afghanistan-Experte Dr. Martin Baraki sagt, Taliban seien nicht gleich Taliban. Also nur mal angenommen, diese Menschen wehren sich bewaffnet gegen diese Enteignung, Vertreibung und so weiter. In den Augen der NATO-Armeen, sind das dann Taliban?
Ja, sicherlich. Taliban ist natürlich ein Begriff, der sich aus vielen Segmenten zusammensetzt. Man hat ja auch mittlerweile vom Begriff der gemäßigten Taliban gesprochen. Auch eine sehr schöne Erfindung. Aber in der Tat, es gibt schon bestimmte Gruppen. Es gibt die Teile, die immer noch vom pakistanischen Geheimdienst offenbar unterstützt werden. Es gibt die Gruppen, die mit der Al-Qaida assoziiert sind, die aus anderen Ländern heraus operieren, Usbekistan zum Beispiel. Und es gibt die lokalen Taliban. Und das ist ja eine Gruppe, die in dem Buch eine Rolle spielt. Also Leute, die sich einfach drangsaliert fühlen, die sich beraubt fühlen und die sich mit den Taliban als Schutzmacht assoziieren und dann auch Taliban werden, also mit den Taliban, die vielleicht ihre Macht, ihre Mittel aus Pakistan beziehen, die sich mit denen assoziieren, weil sie eben hoffen, durch diese Gruppe von Taliban ihr Hab und Gut irgendwann zurückzubekommen oder sich wenigstens wehren zu können.
Marc, nochmal auf den Punkt gebracht, wie sieht das Verhältnis der Bundeswehr zu den Warlords Atta und Dostum aus, die ja beide im Mandatsgebiet wichtige Rollen spielen, die Bundeswehr innehat? Und ist dieses Verhältnis repräsentativ für die derzeitige Strategie der NATO zur Befriedung Afghanistans?
Das Verhältnis der Bundeswehr zu Atta ist ein ganz pragmatisches. Man trifft sich gelegentlich, nicht nur die Bundeswehr. Wir haben ja auch Bilder von Angela Merkel gesehen, wie sie sich mit Atta freundlich unterhält. Was soll sie auch machen? Atta ist immer noch der eingesetzte Provinzgouverneur. Aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele Berührungspunkte im Alltag. Und ich habe einige Nicht-Treffen zwischen der Bundeswehr und Atta beobachtet, aber zwischen der Bundeswehr und Vertretern Attas. Und da wird immer mit sehr, sehr großer Höflichkeit vorgegangen. Es wird also immer der Gouverneur gelobt. Man kann von der Bundeswehr auch nicht erwarten, dass sie diesen Menschen kritisiert, auf den sie praktisch als Ansprechpartner angewiesen ist. Ja, also es geht um viele konkrete Sachen, die die Bundeswehr dann auch durchsetzen will, zivil-militärische Projekte. Das geht überhaupt nicht gegen den Willen von Gouverneur Atta. Und im Falle von Dostum ist es etwas anders gelagert, weil Dostum ja nicht der offizielle Provinzgouverneur in der Nachbarprovinz ist. Aber nach dem, was dieses im Buch auch erwähnte Institute for War and Peace Reporting, bei dem auch der Jakub Ibrahimi arbeitet, herausgefunden hat, bezahlen zum Beispiel die Norweger, die dort in der Provinz sehr gut vertreten sind, die dort militärisch operieren, bezahlen zum Beispiel Milizenführer Dostums, damit sie vielleicht Hilfsarbeiten für die norwegische Armee leisten oder die norwegische Armee nicht angreifen. Und dann, es gibt natürlich eine indirekte Zuständigkeit der Bundeswehr, weil die Bundeswehr das gesamte Regionalkommando Nord führt.
Aber kann man sagen, so hatte ich die These in deinem Buch verstanden, dass die NATO-Strategie insgesamt darauf ausgerichtet ist, sich zu verbünden mit regionalen Machthabern, wie zum Beispiel Atta, wie zum Beispiel Dostum, um Ruhe in ihrem Bereich zu haben?
Es scheint mir viele Hinweise darauf zu geben, nämlich unter anderem das Buch dieses Offiziers, das ich auch dann am Ende zitiere, von Mark Lindemann, der also eine der Stimmen ist, die sich ganz explizit dafür aussprechen. Das ist ein Mann, der ja Erfahrung hat, der in Kunduz als Nachrichtenoffizier gewesen ist, der aber, mir eine Stimmung auszudrücken, scheint die bei den Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, den Offizieren, mit denen ich gesprochen habe, sehr stark vertreten ist, also bei den Leuten, die wirklich vor Ort eingesetzt sind, wegzugehen von diesen hehren politischen Ansprüchen der Demokratisierung und knallhart vorzugehen, sich zu wehren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Raketen auf dieses Feldlager mal immer wieder hageln und dass die Leute allmählich auch, oder wenn so ein Kontingent 5-6 Mal von Raketenangriffen betroffen gewesen ist, dass sich dort eine Wut auch ansammelt, dass man auch sieht, wie Patrouillen angegriffen werden, wie Leute umkommen, dass man die Faust in der Tasche ballt und glaubt, jetzt muss man irgendwie mal pragmatisch was unternehmen und man dürfe sich immer nicht wehren. Die Amerikaner sind da und kommen dann zu Hilfe und die dürfen immer was machen und da soll man endlich selber auch mal anfangen, sich wehren zu dürfen. Und diese Perspektive, das mithilfe der Warlords zu machen, die vermeintlich richtig gut zuschlagen können, weil die ja die Betroffenen, also die Aufständischen kennen, weil die deren Familien kennen, weil die Bevölkerungsteile kennen, die dafür verantwortlich zu machen sind. Also der Wunsch, sich mit denen zu assoziieren, um einfach Ergebnisse zu erzielen, schien mir schon sehr groß zu sein. Und dann, kurz darauf, nachdem ich diese Beobachtung angestellt hatte, erschien auch dieses Buch und zum ersten Mal drückt ein Bundeswehroffizier auch diesen Willen aus und geht sogar so weit zu sagen, wir müssen uns mit Leuten wie Dostum eventuell assoziieren, wir müssen Milizen mit Waffen ausrüsten, wenn wir das Land stabilisieren wollen und wir müssen sogar die Genfer Konvention in Teilen abschreiben und schwere Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmen.
Als Außenstehender wundert man sich aus der Sicht der Politik vielleicht etwas, aus drei Gründen vielleicht. Erstens einmal schilderst du eben halt, darüber sprachen wir ja eben, wie lustig Waffen an die Taliban gehen, durch diesen Drogen- und Waffenhandel, was also zur militärischen Aufrüstung des Gegners führt. Zweitens haben wir es mit einer Willkürherrschaft zu tun, die soziale Konflikte wieder hervorruft, indem man eben halt gegnerischen Gruppen das Land raubt, was auch nicht zur Befriedung beitragen kann. Und drittens erinnern wir uns daran, als die Sowjetunion vertrieben worden ist aus Afghanistan und das linke Regime in Afghanistan in Kabul gestürzt worden ist, wie die damaligen Mujahedin ja dann einen jahrelangen Bürgerkrieg gegeneinander geführt haben. Und zentrale Akteure waren ja Dostum, Atta und andere. Das heißt also, die auch nicht irgendwie dafür stehen, also das Land befrieden zu können. Kann eine solche Strategie überhaupt aufgehen?
Ich glaube, sie geht nicht auf. Sie wird vielleicht kurzfristige taktische Erfolge zeitigen, dass man in Kunduz mal für ein paar Monate oder für, wenn es hochkommt, ein Jahr, zwei Jahre Aufstände in den Griff bekommen wird, vermeintlich in den Griff bekommen wird. Aber langfristig wird das keine guten Resultate fördern. Ebenso wenig, wie es in den Ländern gute Resultate gebracht hat, die mit dieser sehr, sehr dieser Strategie, die sehr lange in der Geschichte verwurzelt ist, sich da auch keine guten Resultate herausgebildet haben. Wir müssen nur die Länder angucken, in denen Aufstandsbekämpfung nach ähnlichem Muster praktiziert wurde. Also PRT-ähnliche Einrichtungen, um Herzen und Köpfe der Bevölkerung zu gewinnen, plus Bündnisse mit Warlords oder Stammeschefs, plus Selbstschutzorganisationen in Form von Milizen. In den Ländern, in denen das gemacht worden ist, und ein Beispiel ist eben Algerien, um sich jetzt allein darauf zu beschränken, haben wir ganz fürchterliche Strukturen erlebt hinterher. Wir haben gerade so ein Anwachsen des Fundamentalismus erlebt, weil die Zivilgesellschaft völlig ausgedünnt worden ist, weil also nur noch lokale Machthaber gefördert worden sind und nur noch ein ganz pragmatischer Umgang mit der Religion gefördert worden ist.
PRT, das sind diese Infrastrukturaufbaumaßnahmen wie Straßen und Schulen, also Teil dieses Aufstandsbekämpfungskonzepts sind.
Ja.
Neben dem ISAF-Mandat gibt es ja immer noch das Kampfmandat, Operation Enduring Freedom. Du hast in Afghanistan mit der Leiterin des Instituts for War and Peace Reporting, der US-amerikanischen Journalistin Jean McKenzie, gesprochen, die dir über die Erkenntnisse des Instituts berichtete, nach welchem Muster solche OEF-Operationen abgehen. Kannst du uns das mal schildern?
Ja, sie hat etwas erzählt aus ihrer Beobachtung über die Salamitaktik, die dabei angewandt wird. Das heißt, es werden oft Luftangriffe geflogen und dabei gibt es zivile Opfer, die sogenannten Kollateralschäden. Und dann hat sie so eine Technik beobachtet in zwei, drei verschiedenen Fällen. Und das läuft so ab, dass in einer ersten Erklärung die OEF, das ist in der Regel die US-Armee, die OEF-Truppen sagen, ja, es wurde ein Ziel mit Aufständischen angegriffen, die Aufständischen wurden vernichtet. Weiter wird nichts gesagt. Dann kommen erste Meldungen über zivile Toten, das wird dann dementiert. Dann wird eingeräumt in einer ersten Stellungnahme, es könnte auch zivile Opfer gegeben haben. Und dann wird gesagt, ja, aber es sind Leute, die irgendwie im Zusammenhang mit den Aufständischen standen. Dann kommen immer mehr Berichte über Unbeteiligte und das Ganze geht immer weiter. Es wird immer ein Stück mehr zugegeben und das Ganze endet dann in einer Entschuldigung der OEF-Kräfte oder der US-Armee konkret mit Entschädigungszahlungen auch. Das ist also die Salamitaktik, die angewendet wird. Und ähnlich scheint mir auch die Technik gewesen zu sein, die man in Kunduz, also bei diesem berühmten Luftschlag, der von Deutschen angefordert wurde, ähnlich ist man ja auch da vorgegangen.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Lässt sich das ISAF und das OEF-Mandat eigentlich so strikt trennen, wie das von dem überwiegenden Teil der deutschen Politik behauptet wird?
Also die deutsche Politik sagt ja immer auch, es sei ein komplementäres Mandat. Man hat ja sich von dem OEF-Mandat eigentlich nur aus rhetorischen Gründen getrennt, weil man versucht hat, widerstrebende Strömungen in der SPD und bei den Grünen einzugemeinden und nochmal hinter das große Afghanistan-Mandat zu bringen. Aber es lässt sich sicherlich nicht trennen, schon allein deshalb, weil die US-Armee sich nicht vorschreiben lässt, wo sie ihre OEF-Truppen einsetzt und wo nicht. Wir sehen ja auch, dass nach dem Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung Ende 2008 die US-Armee sich in keiner Weise dafür interessiert hat, was das deutsche Parlament da beschlossen hat. Es wurde einfach weiter vorgegangen. Gleich danach wurde eine Vielzahl von Spezialoperationen auch im deutschen Regionalkommando geflogen. Und mittlerweile spricht hier auch keiner mehr drüber. Mittlerweile haben die US-Spezialkräfte ja eine eigene Ecke eingeräumt bekommen im Lager von Mazar-i-Sharif. Und sie werden ja jetzt verstärkt sogar dorthin gebracht. Und es gibt eine Aufstockung der US-Truppen. Es sind ja nicht Spezialtruppen, es sind reguläre Truppen. Bis zu 5.000 Soldaten, glaube ich, sollen jetzt, 3.000 oder 5.000 sollen ins deutsche Regionalkommando jetzt kommen. Bis hin zu der Frage, ob dann das deutsche Regionalkommando noch deutsches Regionalkommando sein wird oder ob die Amerikaner nicht gleich dieses deutsche Regionalkommando auch übernehmen sollen. Aber beide Seiten versichern, nein, die Bundeswehr soll also das Regionalkommando behalten. Aber das Erstaunliche ist ja, dass diese Frage ISAF, OEF seit einiger Zeit gar nicht mehr diskutiert wird. Und de jure haben wir ja immer noch den Ausstieg aus OEF. Also kein Politiker hat das zurückgenommen. Nur die Ereignisse haben das eigentlich überholt.
Du hast das eben schon angesprochen, der Luftschlag nahe bei Kunduz, der von Ubers Klein befohlen worden ist. Wie bewertest du den? Was ist da passiert?
Also, aus meiner Sicht ist es ein Vorgehen, das sich mir nicht erschließt. Ich kann das nur aus der Beobachtung eines Kollegen erzählen, der zur Nachrichtenagentur Pashvok gehört, der also als einziger afghanische Journalist am Tag danach mit einem US-Reporter den General McChrystal begleitet hat, der sehr viele Beobachtungen angestellt hat, mit den Leuten dann auch gesprochen hat in dem betroffenen Dorf, auch mit den Ärzten im Krankenhaus gesprochen hat. Und es ist offenbar so, dass sich über eine relativ lange Zeit eine große Menschenmenge dort in diesem Flussbett aufgehalten hat. Und in der Vergangenheit war es eigentlich nie so, dass Taliban sich in einer derart großen Menge massiert haben, dass die also zu Hunderten irgendwo gestanden haben. Das ist also völlig dem entgegengesetzt, was Aufständische dort an Taktik bisher gezeigt haben. Es ist nie so gewesen, dass eine so große Menge von Leuten, die als feindliche Kombattanten zu erkennen gewesen wären, sich auf einem Platz versammelt haben. Insofern erschließt es sich diesem Kollegen nicht und erschließt es sich mir auch nicht, wie ein Offizier so eine Menschenmenge wahrnimmt und dann einen Einsatzbefehl oder einen Befehl gibt, dort zuzugreifen. Also ich sehe keine Logik. Ich sehe auch nicht das, was jetzt nach der Einstellung des Verfahrens gesagt wird, dass also davon ausgegangen werden musste, dass ausschließlich feindliche Kämpfer dort getroffen worden sind. Wie gesagt,
wegen einer Kontaktperson.
Ja, es gab eine Kontaktperson, möglicherweise noch ein anderer, der das überprüft hat, aber der ein ähnliches Urteil abgegeben hat. Die Frage auch, was sind das für Kontaktpersonen? Was für einen Hintergrund haben die? Auch eine sehr interessante Frage. Was für ein Interesse haben wiederum diese Kontaktpersonen, bestimmte Nachrichten so weiterzugeben, wie sie sie weitergeben? Und dann kommen wir sofort in diese ethnischen Konflikte. Die angegriffenen Dörfer sind paschtunische Dörfer. Die Lokalverwaltung dort ist in der Hand von tadschikischen Warlords. Und gleich nach dem Angriff haben wir geradezu hymnische Reaktionen dieser tadschikisch geprägten Lokalverwaltung, die der Bundeswehr dankt, dass die Taliban endlich mal einen Schlag auf den Kopf bekommen haben. Vielen Dank, und sowas müsst ihr öfter machen. Und diese Lokalverwaltung hat gar nicht thematisiert oder hat nicht beachtet, wie viele Zivilisten dort ums Leben gekommen sind. Das war offenbar nicht im Interesse, es waren Pashtunen, es war offenbar nicht im Interesse dieser tadschikischen Lokalverwaltung. Hier haben wir also einen ethnischen Konflikt, der da reinkommt. Wir haben also eine Warlord-Struktur, die da reinkommt. Und wir haben ein militärisches Vorgehen, das mir einfach nicht logisch erscheint, weil, wie gesagt, sich so viele Aufständische normalerweise nicht an einem Platz versammelt haben.
Marc, der Schluss deines Buches wird zu einer Art Agenten-Thriller. Du begegnest einem hochrangigen Al-Qaida- und Taliban-Mann, der gegen hochbrisante interne und kriegswichtige Informationen die Seiten wechseln will. Du sollst für ihn den Kontakt zur Bundeswehr herstellen, worauf du auch eingehst. War dir dabei nicht unwohl? Denn es geht doch erheblich über die eigentliche journalistische Arbeit hinaus, oder? Da sind ja auch Namen von Menschen im Spiel, die dieser Mann liefert. Hast du keine Angst, da etwas in Bewegung zu setzen, das du vielleicht nicht überschauen kannst?
Ja, genau, das war die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und insofern habe ich darauf geachtet, dass ich zwar was dokumentiert habe. Im Buch ist eine Abbildung einer Namensliste des Taliban-Netzwerkes in Nordafghanistan. Das ist nun aber etwas, was relativ bekannt war bei allen, die sich damit befasst haben. Nur es belegt eben den guten Kenntnisstand dieses Informanten. Und insofern war es interessant, also auch zu dokumentieren, dass der Typ sich durchaus ausgekannt hat in den Mechanismen und Strukturen der Aufständischen. Aber es ist richtig, also ein Journalist, der also als verlängerter Arm der Bundeswehr angesprochen wird, der gebeten wird, eine Nachricht zu übermitteln, muss sich fragen, ob er sich da nicht zum Werkzeug machen lässt, ob er nicht zum Akteur wird und aus seiner Beobachtungsrolle rausgeht. Ich habe das auch sehr genau überlegt und habe dann beschlossen, dass ich auf dieses Angebot eingehe, dass ich diese Nachricht der Bundeswehr übermitteln will. Und zwar aus einem Grund, ich wollte beobachten, wie die Bundeswehr darauf reagiert. Wen treffe ich da? Wer nimmt diese Nachricht in Empfang? Welche Fragen werden mir dann wiederum von der Bundeswehr gestellt? Und wie reagiert die Bundeswehr? Also nimmt sie diesen Faden auf? Verfolgt sie dieses Angebot weiter? Oder wird das einfach als unseriös oder als nicht militärisch oder als nicht soldatisch oder wie auch immer abgewehrt? Und das Interessante war eigentlich die Begegnung mit den Nachrichtenoffizieren, von denen einer gleich abgewunken hat und gesagt hat, also wenn es darum geht, die Interessen entrechteter Pashtunen, dieser pashtunischen Minderheit im Norden zu fördern und möglicherweise ihnen Entschädigungen zu geben oder ihnen die Ländereien, die sie verloren haben, durch die tadschikischen Warlords wieder zurückzugeben, dann sehe ich schwarz, weil wir hier im Norden mit diesen Leuten zusammenarbeiten, weil wir mit diesem Gouverneur Atta zum Beispiel sehr eng zusammenarbeiten. Also da sehe ich gar keine Chance, hat er also unter der Hand gewissermaßen gesagt, aber auch nicht so richtig unter der Hand, denn er hat ja nicht gesagt oder nicht auch die Vertraulichkeit auch gepocht, sondern das war auch etwas, was man durchaus beobachten konnte. Und interessant war dann auch später zu erfahren, indem ich den Informanten nicht selber, sondern den Kontaktmann, dem er diesen Informanten praktisch gebracht hat, dann gefragt habe, wie die Sache weitergegangen ist. Und dann stellt sich heraus, dass die Bundeswehr durchaus dieses Angebot auch angenommen hat, dass also der Kontaktmann und sein Vermittler mehrfach in Mazar-i-Sharif dann gewesen sind, Gespräche geführt haben. Wie es dann weitergegangen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Bundeswehr offenbar diesen Faden eines Gesprächs mit Leuten aufgegriffen hat, die man vielleicht als gemäßigte Taliban dann verstanden hat. Und kurz danach, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder nicht, hat auch Verteidigungsminister Gutenberg und hat auch Außenminister Westerwelle, also beide haben sich öffentlich geäußert, dass es dort im Norden auch Leute gibt, die nicht unbedingt den Deutschen feindlich gesonnen sind, die nur aus bestimmten Interessen gegen die Deutschen kämpfen, dass man auf die Leute zugehen muss. Ich weiß nicht, ob es einfach eine Parallelität der Ereignisse gewesen ist oder ob es irgendwie eine Auswirkung dieses Gesprächsangebotes gewesen ist. Aber kurzum, das, was ich sicher weiß oder sicher auch nicht, aber das, was mir die Kontaktleute dann gesagt haben, ist, dass die Bundeswehr auf dieses Gesprächsangebot auch eingegangen ist.
Marc, zum Schluss, lassen wir mal diese ganze Demokratie- und Menschenrechtsrhetorik beiseite und die Rhetorik, die Freiheit würde, oder unsere Freiheit, wer immer uns auch ist, würde am Hindukusch verteidigt. Was will die NATO mit Afghanistan?
Es geht einmal tatsächlich darum, glaube ich, vorsichtig gesagt, geostrategische Claims abzustecken. Es gibt dort Transportwege, die Rohstoffe aus dem ex-russischen bzw. sowjetischen Zentralasien weiter in den Süden transportieren. Diese Wege führen durch Afghanistan. Diese Wege sind interessant, sie zu kontrollieren ist interessant. Es gibt die Player Indien, China, Pakistan in der Region. Es gibt auch, wenn wir uns den sogenannten Greater Middle East angucken, ein ganzes Netz von US-Basen, die fangen eigentlich an in Kuwait, also in den Golfstaaten, und gehen dann über Katar weiter in den Irak, dann in der einen oder anderen zentralasiatischen Republik ist auch die eine oder andere US-Basis und erstrecken sich dann weiter bis nach Afghanistan. Das sind Basen, und ich denke auch, wenn die NATO irgendwann aus Afghanistan sich zurückzieht, heißt das nicht, dass alle Basen aufgegeben werden. Das heißt, man ist vor Ort, um auch gegenüber Russland, China, Indien Interessen, Iran natürlich auch, Interessen geltend zu machen, im eigenen Sinne umsetzt, um schnell Stabilität dort herbeizuführen.
Marc, wir danken für das Gespräch.
Bitteschön.